Die Predigt fangen wir mit 1. Mose 4, Vers 10 an. Und da heißt es, also es ist, Kain hat gerade seinen Bruder getötet und sein Bruder war unschuldig. Und Gott fragt ihn, wo ist dein Bruder? Und Kain sagt, lügt Gott an, wo soll ich das wissen? Ist mir doch egal, wo der ist. Und dann sagt Gott, er aber sprach, also das ist Gott, der hier spricht, was hast du getan? Horch, höre. Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Aha. So, Gott hat ihm die Frage also nicht gestellt, weil er dringend Informationen brauchte. So, Gott wusste ganz genau, wo der Bruder liegt, weil das Blut zu Gott geschrien hat und es hat Gott sofort verraten, wo das unschuldige Opfer begraben ist. Es ging Gott nicht um die Information. Gott hat Kain gefragt, um ihm die Chance zu geben, seine Sünden zu bekennen, seine Schuld einzugestehen. Kain tut das nicht. Und Gott sagt, hör es dir selber an. Horch, ja, höre, hörst du das nicht? Ich weiß nicht, ob Kain das damals hören konnte. Es gibt heute Leute, die können das hören, ich nicht. Manchmal lässt Gott Leute das hören, das ungerechte Blut, das vom Boden schreit. Er fordert Kain auf, das zu hören, ja, und er sagt, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Also, weil Kain unschuldiges Blut vergossen hat, kommt ein Fluch über ihn. Und ihr könnt sicher sein, dass der Fluch genauso auch über euch kommt, über jeden, der unschuldiges Blut vergießt. In der Bibel bezieht sich unschuldiges Blutvergießen übrigens nicht nur auf tatsächlich jemanden killen, sondern auch auf so Sachen wie Rufmord, ne? Ein falsches Zeugnis geben, lästern und solche Dinge. Im Alten Testament gibt es so ein paar nette Verse, die sagen, wenn jemand ein falsches Zeugnis gibt, dann soll die Ältesten ihn rufen und genau rausfinden und ihn prüfen und testen. Und wenn sie merken, er hat tatsächlich ein falsches Zeugnis gegeben, dann sollen sie ihn steinigen oder ihm den Kopf abreißen oder irgendwie sonst ihn umbringen. So, das ist die nette Bibel. Also ganz praktisch, irgendjemand schreibt eine Internetseite über irgendeinen Prediger, er hat aber selber nie den Prediger, mit dem Prediger, hat das nur alles vom Hörensagen gekannt oder jemand liest irgendwo was auf irgendeiner Internetseite über Prediger XY und erzählt über Prediger XY, was er auf dieser Internetseite alles gelesen hat. Ja, und dummerweise ist das alles falsch, er gibt also ein falsches Zeugnis. Das Alte Testament sagt, man soll den doch steinigen. Ja, wer das falsche Zeugnis, was er im Internet gelesen hat, von dem Prediger XY weitererzählt. Ist nicht so nett, ne? So, wären viele tote Leute, wenn wir zu der Zeit leben würden. Wären sehr viele tote Leute. Und sehr viele Internetseiten würde es auch plötzlich gar nicht mehr geben. So. Ja, das ist in der Bibel, oder das war in der damaligen hebräischen Kultur auch unschuldiges Blutvergießen, Rufmord. Nicht nett. Und jeder, der das tut, ne, auf den kommt ein Fluch. Auch nicht nett. Wer möchte schon einen Fluch haben? Kain wollte den auch nicht haben. So, und das ist aber noch nicht alles, was hier passiert. Im nächsten Vers kommt noch eine Stufe weiter. Und wenn du den Erdboden bebaust, soll er künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Also der Erdboden wird auch verflucht. Ja, auf dem. So, das ist alles nicht so cool. So, das ist, jetzt gehen wir mal zu Hebräer, irgendwo 12 glaube ich, oder 11. 12, Vers 24. Da steht, und ihr seid zu Jesus gekommen, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. So, was redet das Blut Abels? Das Blut Abels redet Gerechtigkeit. Das fordert Vergeltung. Ja. Und nicht nur das Blut Abels, sondern jedes unschuldig vergossene Blut schreit zu Gott und fordert Vergeltung. Und Gott hört das. In Offenbarung gibt es eine Stelle, da steht, dass die, die Märtyrer unter dem Altar zu Gott schreien. Ja, und Gott hört ihre Stimme. Und was schreien sie, die Märtyrer? Das sind Menschen, die unschuldig ermordet wurden. Sie schreien, wann, Gott, wann willst du vergelten? Wie lange noch? Wie lange noch, Gott, wann willst du vergelten? So. Jedes unschuldige Blut schreit das zu Gott. Es fordert Gerechtigkeit und Vergeltung. Und der Typ, der den Hebräerbrief geschrieben hat, der sagt hier, ihr seid jetzt aber zu Jesus gekommen und der ist ein, da gibt es einen neuen Bund. Jesus ist der Mittler eines neuen Bundes und da ist auch Blut, welches schreit oder welches redet und es redet etwas Besseres als das Blut Abels. Ja, das Blut Jesu redet etwas Besseres als Vergeltung und als Gerechtigkeit. Das Blut Jesu, gehen wir zu Jakobus 1, Jakobus 2, Vers 13, da steht, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Das Gericht wird unbarmherzig über den ergehen, der keine Barmherzigkeit geübt hat, egal ob er wiedergeboren ist oder mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Das macht diese Stelle nicht ungültig. Ihr könnt leider nicht hier sitzen, oh, ich bin ja ein Christ, für mich gilt das nicht. Nein, das ist an Christen geschrieben, das ganze Ding, der ganze Jakobusbrief. Ja. Das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Wer das nicht glaubt, lese bitte Matthäus 25 oder 26, wo Jesus sagt, ich war nackt und blind und bloß und ihr habt mir kein Glas Wasser gegeben, ihr wart nicht barmherzig mir gegenüber, ihr habt jetzt ein Problem. Ja, das wird, erklärt Jesus das nochmal viel ausführlicher. Das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat, die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Und das ist, was das Blut Jesu redet, Barmherzigkeit. Es redet etwas Besseres, etwas Größeres als das Blut Abels. Das Blut Abels fordert Vergeltung, fordert Gerechtigkeit. Aber es gibt etwas, was größer ist als das. Und das ist Barmherzigkeit. Und jeder, der Barmherzigkeit verachtet oder nicht in seinem Herzen hat, der hat ein wirkliches Problem. Ja. Und wir können sehr leicht erkennen, leben wir wirklich im Alten oder im Neuen Bund anhand der Stimme, die in uns redet. Wenn sich jemand anders an uns versündigt, was kommt dann in uns auf? Gerechtigkeit, Vergeltung, das ist der alte Bund, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oder, okay, Gnade, Barmherzigkeit, ich vergebe ihm, ich erlasse ihm seine Sünden. Ja? Daran könnt ihr sehr schnell erkennen, wenn euer Ehepartner euch auf die Nerven geht oder irgendjemand nimmt euch die Vorfahrt auf dem Weg zur Kirche, haha, ja, oder schneidet euch den Weg ab. So, Gott, lass ihn beim nächsten Blitzer geblitzt werden. Das ist alter Bund, Leute. Das ist Gerechtigkeit. Das ist das Blut Abels. Ja? Wenn ihr sagt, Jesus ist okay, vergib ihm. Ja, das ist der neue Bund. Barmherzigkeit ist der neue Bund. Gerechtigkeit, Vergeltung ist der alte Bund. Und wir sind zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, gekommen. Und sein Blut redet Besseres als das Blut Abels. Das Problem ist, wenn wir die ständig Gerechtigkeit fordern von allen anderen, dann ist es sowas von egal, wie oft wir wiedergeboren wurden und mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und sonst was wir mit Jesus erlebt haben. Jesus sagt, wenn ihr eurem Nächsten die Sünden nicht von Herzen vergibt, dann wird euer Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Jesus sagt im Grunde, wenn ihr nicht barmherzig seid, dann gibt es auch keine Barmherzigkeit für euch. Ja, das Blut Jesu spricht dann nicht wirklich für euch. Jesus sagt, wo Gott durch den Propheten Hesekiel 36, die er genau erklärt, was bei der Wiedergeburt alles passiert, da steht unter anderem, ich will euer steinernes Herz wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. ein Herz, was weich ist, ein Herz, was voller Barmherzigkeit ist. So, und wenn wir das Herz nicht haben, Leute, dann haben wir ein Problem und dann wird Zeit, mal alle Theologie zu vergessen, was wir alles schon haben und was wir alles schon sind und bla bla bla. Und dann müssen wir mal ganz ernst überlegen, so Jesus, wie kriege ich jetzt ganz schnell ein weiches Herz? Wie kommt hier die Barmherzigkeit in mich hinein? Ja. Als das Gericht über den König Nebukadnezar beschlossen wurde von einem heiligen Wächter, steht da. Und Daniel sagt das Nebukadnezar und er legt ihm diesen Traum aus und sagt, dass du einen Wächter gesehen hast, bedeutet das und das, dir wird das und das und das passieren werden, das Königreich wird von dir genommen werden und so weiter, du wirst ziemlich geisteskrank da rumlaufen wie so ein wildes Tier und so weiter. Und dann sagt Daniel, damit dieses Gericht, das ja schon beschlossen ist, dich nicht trifft, o König, sei doch barmherzig, gib den Armen, spende, fang an, Barmherzigkeit zu zeigen, kümmere dich um die Schwachen, mach so etwas. Das sagt Daniel. Daniel war nicht der dümmste Mann in der Bibel. Ja? Er war einer der schlausten Leute in der Bibel. Daniel ist einer der wenigen, von denen in der Bibel gar nichts Negatives berichtet wird. Ja, gibt eigentlich nur Daniel und Josef. Alle anderen haben sich irgendwo was. Von allen anderen wissen wir, dass sie irgendwo auch mal versagt haben. Daniel und Josef sind die einzigen, von denen wir wissen, dass sie eigentlich so nie versagt haben. Zumindest verrät uns die Bibel das nicht. Kann sein, dass sie es doch gemacht haben. Ist mir auch egal. Aber Daniel war nicht der Dümmste. Warum sagt Daniel dem König Nebukadnezar, obwohl das Gericht Gottes schon beschlossen ist, König, sei doch mal barmherzig, fang doch mal an, barmherzig zu sein. Daniel wusste irgendwoher, keine Ahnung, woher er das wusste, dass die Barmherzigkeit über Gericht triumphiert. Dass es vielleicht doch noch einen Ausweg für den König gibt, wenn er anfängt, barmherzig zu sein. Ja? So, das ist ziemlich wichtig. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Extrem wichtig. Okay. Jetzt, das war die Einleitung. Hebräer 2, Vers 17. Also jedem muss jetzt klar sein, so, wenn ich Gerechtigkeit und Vergeltung fordere, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich nicht das Herz Jesu. Ja. Und ich laufe auf einem Weg, der letzten Endes Gericht über mich selber bringen wird. Okay, Hebräer 2, Vers 17. Daher musste er, es geht um Jesus, in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. Also uns ähnlich werden, wir sind seine Brüder. Damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. So, warum musste Jesus uns ähnlich werden? Damit er barmherzig sein kann mit uns. Jesus musste uns ähnlich werden, steht hier, damit er ein barmherziger Hohepriester sein kann. Es ist absolut notwendig für einen Hohepriester oder für irgendeinen Priester, dass er voller Barmherzigkeit ist. So, und warum? Was ist die Aufgabe eines Hohenpriesters? Steht hier auch, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Um etwas zu machen, damit die Sünden des Volkes, damit Gott dem Volk seine Sünden und seine ganze Ungeistlichkeit nicht anrechnet. Das war die einzige Chance, wie Mose es geschafft hat, mit dem Volk da durch die Wüste zu kommen. Es war nicht der geistlichste Haufen, der da durch die Wüste ging. Gott selber sagt im Hebräer 3, ja, dass sie ein böses, verstocktes Herz hatten, das verbittert war und voller Unglauben war. Nicht das beste Kompliment, was Gott uns machen kann. Ja, wenn Gott sagt, wir haben ein verstocktes, böses Herz, ja, das im Begriff ist, abzufallen, so ist nicht so cool. Also das Volk war nicht sehr geistlich. Mose hätte ja war bestimmt in der Versuchung zu sagen, okay Gott, das Volk ist so ungeistig, die haben keinen Bock auf dich, die haben Bock auf diese komischen Götter aus Ägypten. Da haben die viel mehr Bock drauf. Die wollen sogar wieder zurück in die Sklaverei nach Ägypten. So, ja. Und jeder Leiter ist in dieser Versuchung, die Schuld auf seine Schäfchen zu schieben. Warum die Erweckung nicht kommt oder warum Gott dies oder das nicht macht. Ja, meine Gemeinde ist so ungeistlich. So, Moses Gemeinde war, und es wird übrigens auch Gemeinde genannt, Das einzige Mal im Alten Testament, dass eine Gruppe von Leuten Gemeinde genannt wird, ist Mose, Moses Haufen von Menschen da. Moses Gemeinde war extrem ungeistlich. Trotzdem kam Gott immer und immer wieder. Und seine Gegenwart war da. Woran lag das wohl? Am Volk bestimmt nicht. Aber da gab es Priester. Ja, vor allem, es gab Aaron, der ständig für die Sünden des Volkes Sühnung erwirkt hat. Und Mose hat genau das Gleiche gemacht. Ja. Als Gott das Volk Israel umbringen wollte oder auslöschen wollte, weil sie wieder mal zu weit gegangen sind, sagt Mose Gott, und Gott macht sogar noch Mose ein unmoralisches Angebot und sagt, komm Mose, ich lösche dir alle aus und fange mit dir neu an. Und Mose sagt so, das machen wir nicht. Gott, du hast mir deinen Namen gezeigt und dein Name war gnädig und barmherzig auf tausende Generationen hin. Und gedenke doch das Wort, was du mir gesagt hast. Du hast mir deinen Charakter offenbart, gnädig und barmherzig auf tausend Generationen hin. Gott, und denke doch bitte daran, das ist dein Charakter. Und bitte vergib ihn doch. Ja? Und Mose bittet um Vergebung, anstatt sie anzuklagen und sich zu beschweren vor Gott. So. Mose hat Sühnung erwirkt für das Volk. Und genau das Gleiche macht Jesus auch. Jesus meckert nicht über uns. Jesus ist bei Gott und tritt für uns ein, lesen wir gleich noch. Aber Jesus meckert nicht. Oh Gott, Mann, hörte Davids, die sind so ungeistlich. Ja, sind sie übrigens auch. Die wollen alles nur für sich selbst. So. Macht Jesus nicht. Ja. Wir lesen mal weiter. Hebräer 4, Vers 15. Ich lese mal ab Vers 14. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte. Hier sehen wir das schon wieder. Gerade eben haben wir gelesen, ein Hohepriester muss Barmherzigkeit haben. Und Jesus musste uns gleich werden, damit er überhaupt Barmherzigkeit haben konnte. Damit Jesus genau wusste, was wir alles durchleben. Und wie es einem Menschen so geht, wie sich das anfühlt, ja, wenn man so richtig versucht wird oder wenn es einem so richtig dreckig geht. Das musste Jesus wissen. Denn wir haben, Vers 15, Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern wir haben einen hohen Priester, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So, das war absolut notwendig, damit Jesus diesen Dienst tun konnte. Jesus musste Mitleid haben. Jesus musste genau wissen, wie es sich anfühlt. Das musste Jesus wissen. Und Jesus weiß es, wie es sich anfühlt. Jesus weiß das. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit bekommen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. So Jesus, es ist absolut notwendig, dass ein Hohepriester Barmherzigkeit hat. Okay, weiter. Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Was bedeutet es, für sie einzutreten? Genau dasselbe Wort wird in Römer 8, Vers 34 gebraucht. Wer will verurteilen? Christus ist es, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Da schreibt Paulus dasselbe wie hier im Hebräerbrief. Hier im Hebräerbrief steht, er lebt für immer jetzt und tritt für uns ein. Jesus ist ein Hohepriester für uns, der für uns eintritt. Und Paulus schreibt, weil er das tut, gibt es keine Verdammung, keine Verurteilung für uns. Paulus schreibt auch, Gott hat die Welt mit sich versöhnt durch Christus. Das bedeutet nicht, dass die ganze Welt automatisch errettet ist, aber das bedeutet, dass von Gottes Seite aus Gott kein Problem hat und Gott nicht jemanden abstoßen wird, der zu ihm kommen wird. Wofür tritt Jesus ein? Für die Sachen, die wir richtig gemacht haben? Nein, dafür ist es nicht nötig. Dafür, wenn Menschen perfekt wären, wäre ein Priesterdienst überhaupt nicht notwendig. Die Notwendigkeit eines Priesters kommt erst dann überhaupt, tritt dann überhaupt erst auf, wenn irgendwo Sünde ist. Erst dann. So, Jesus tritt für unsere Sünden ein, genauso wie der hohe Priester für die Sünden Sühnung erwirkt hat. Ja? Und wenn wir versuchen, perfekt zu sein, ist ziemlich lächerlich. Werden wir nicht. Ja? Aus unserer eigenen Kraft niemals. Niemals. Jesus ist der Einzige, der perfekt ist. Und wir werden nur perfekt sein, wenn Jesus durch uns lebt. So, aber wenn wir sündigen und wenn wir etwas machen, was nicht in Ordnung ist, dann tritt Jesus für uns ein als Hohepriester und was macht er? Er erwirkt Sühnung für unsere Sünden, damit unsere Sünden nicht zwischen uns und Gott stehen, damit der Weg frei ist, dass wir sofort zu Gott kommen können. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten. Ja, das ist genau das. Deswegen tritt Jesus für uns ein, damit das Gericht nicht notwendig ist. Ich meine, wenn wir uns immer wieder dagegen entscheiden und auch darauf pfeifen und das nicht glauben, ja, dann klar, und unbarmherzig sind, dann werden wir irgendwann das Gericht volle Kanne abkriegen. Ja. Aber es ist nicht notwendig. Und jetzt, Jesus tritt jetzt für uns ein und wir können, der Weg ist frei. Lasst uns eintreten mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Warum können wir vor den Thron der Gnade treten? Weil da ein hoher Priester ist, der uns unsere Sünden erlässt. Auch die, von denen wir vielleicht noch gar nicht wissen. Und man fragt sich, ja, aber wie ist das denn mit Buße? Wird die Notwendigkeit zur Buße dadurch aufgehoben? Jesus erlässt uns unsere Sünde. Gut, müssen wir Buße tun oder nicht? Und viele Leute, die denken, wir alle, die hier sind, die wissen ja, Buße ist etwas Gutes. Ne? Jesus sagt in Lukas 15, dreimal, zweimal sagt das wörtlich und einmal durch die Geschichte des verlorenen Sohn, dass im Himmel eine große Party ist, wenn ein Sünder Buße tut. So, Buße ist etwas Gutes, sagt die Bibel. Alle Stimmen, die euch was anderes sagen, sind aus der Hölle. Ja? So, diese kleine Stimme, die euch immer sagt, ah, das, du kannst jetzt nicht Buße tun hier vor den Leuten und so, was werden die über dich denken? Das ist ein Dämon. So, das ist direkt das Gegenteil von dem, was Jesus sagt. Jesus sagt, die Engel im Himmel freuen sich. Ja? Jesus sagt, der Vater freut sich, wenn ein Sünder Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen, Lukas 15. So, Buße ist etwas richtig Gutes. Und wir wissen alle, wenn wir wirklich Gott kennenlernen wollen, wir müssen Buße tun. Gibt keine anderen Möglichkeit. Paulus sagt, das Evangelium, das er predigt, ist Buße gegenüber Gott und Glaube an Jesus Christus. Die zwei Dinge. Nicht nur Glaube, nein, erst Buße, dann Glaube. Auch nicht nur Buße, ja. Nein, Buße und Glaube. Das wissen alle, die hier länger, die bei uns in der Gemeinde sind eigentlich. Und jeder hat das auch gemerkt, dass es richtig schön und befreiend ist, wenn man Buße tut und dass es einen wirklich frei macht. So. Ich hoffe nicht, dass es noch viele hier gibt, die denken, dass es was Schreckliches ist. Ja, weil die glauben eine schreckliche Lüge. So, aber wie kriegt man Leute zur Buße? So, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Male, wo ich wirklich von Herzen Buße getan habe und geweint habe, da ist immer eine Veränderung in meinem Leben passiert und das war immer eine tiefe Reinigung, die da passiert ist und nachher war ich halt frei von Dingen, das war total cool. Aber wie kriegt man Leute zur Buße? Und die meisten Leute denken, und das habe ich auch gedacht, naja, man kriegt die Leute zur Buße, indem man ihnen genau zeigt, was sie alles falsch gemacht haben. So, das ist ja die menschliche Logik so. Ne? Wir zeigen ihnen, wir predigen ihnen das Gesetz Gottes, wir zeigen ihnen, was Gottes hoher Maßstab ist und dann sehen sie, was sie alles falsch gemacht haben und dann tun sie hoffentlich Buße. Tun sie aber nie. Meistens hauen sie dann nur ab und haben keinen Bock, das weiter zu hören. Es gibt diese Kindergeschichte, oder eine Fabel, glaube ich, oder Parabel, weiß nicht genau, wie man das kategorisiert. Die kennt ihr alle. Ich glaube, die wurde auch schon mal hier von vorne erzählt, wo die Sonne und der Wind eine Wette machen, wer dem Wanderer den Mantel als erstes auszieht oder wer es überhaupt schafft, dem Wanderer den Mantel aufzuziehen und der Wind fängt an zu pusten und was bewirkt das Pusten? Naja, der Wanderer friert und knöpft seinen Mantel zu. Der Wind pustet noch doller und pustet noch doller. Und alles, irgendwann ist da ein Orkan und der pustet den Wanderer fast weg. Und alles, was der Wind bewirkt, ist, dass der Wanderer sich noch fester an seinen Mantel klammert und sich noch mehr daran festhält, anstatt ihn loszulassen. Und die Sonne sagt nur, lass mich mal. So, und die fängt an zu strahlen und zu wärmen und zu wärmen. Und irgendwann wird dem Typen heiß und der knöpft seinen Mantel auf. Und die Sonne macht weiter und fängt an, den Typen da zu erwärmen. Und irgendwann wird es dem zu viel und er zieht den Mantel freiwillig aus und legt ihn weg. So, und das ist ein super Beispiel. Ja, dieser Mantel, das ist die Sünde. Die Bibel redet ja von dem Kleid der Sünde, das wir anziehen können. Und die redet auch davon, dass wir Christus anziehen. So, dieser Mantel ist die Sünde. Und dieser Wind, das sind oft wir, wenn wir anfangen, auf die Leute einzuschlagen mit unserer Theologie oder mit all dem, was wir denken, was richtig ist. Oder mit den Bibelversen oder auch man kann auch mit der Wahrheit jemanden verprügeln. Das geht auch. Ja. So, und wenn wir lang gehen und sagen, du musst aber das und das und das, weißt du nicht, das und das und das musst du alles machen und so. So, und dann hoffen wir, dass er irgendwann zur Buße kommt. Und das passiert aber in den seltensten Fällen, dass da eine positive, meistens sind die Leute so gefrustet und wollen das nicht hören. Und da passiert, die kommen nicht zur Buße. Ja. Und Gott sagt uns durch Paulus sehr deutlich, was jemanden wirklich zur Buße bringt. Und das Vers kennt ihr alle, aber habt ihr alle überlesen wahrscheinlich, oder zumindest ich, jahrelang. Das ist Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aha. Es ist also nicht das Predigen der Gerechtigkeit oder dem anderen den Maßstab von Gottes Heiligkeit vor Augen zu malen. Das bringt ihn nicht zur Buße. Hier steht, schwarz auf weiß in meiner Bibel und eurer auch, dass Gottes Güte, in manchen Übersetzungen steht Freundlichkeit, ist genauso gut, ja, dass Gottes Güte oder Freundlichkeit jemanden zur Buße leitet. Und interessanterweise, als ich dann so auf mein Leben geguckt habe, ich gedacht, ja, war bei mir genauso. Gott war total freundlich zu mir. Er hat mir, und das hat mich überführt. So, da ist nicht jemand dahergelaufen, hat mit der Bibel auf mich eingehauen. So, war nicht nötig. So, ne? Und das müssen wir verstehen. Ja, es gibt viel zu viele Menschen, die heute durch die Gegend laufen und mit der Wahrheit auf die Leute einkloppen, in der Hoffnung, dass sie Buße tun. Das funktioniert nicht. Und es ist auch nicht das, was Gott sagt, was funktioniert. Gott sagt, seine Güte leitet uns zur Buße und die anderen Menschen auch. Okay. Jetzt Johannes 20. Aber warte mal, ja, ihr könnt das schon mal suchen. Ich hänge noch ein bisschen in Petrus rum, während ihr Johannes 20 sucht, um euch einen Vers vorzulesen, den ihr alle kennt. Den ich aber nicht unterstrichen habe und deswegen jetzt nicht finde. Irgendwo da steht, dass wir ein Volk von Priestern sind. Oder so. Na, wo ist er denn? Okay, dankeschön. Ja. Ihr aber seid, 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Ihr seid ein königliches Priestertum. So, wir haben gerade gehört, Jesus ist ein Priester. Und was macht Jesus? Jedes Mal, wenn wir sündigen, tritt er für Gott für unsere Sünden ein, damit unsere Sünden nicht zwischen uns und Gott stehen. Und damit der Weg frei ist, damit wir sofort zum Thron der Gnade gehen können. Und in dem Moment, wo wir das wirklich erkennen mit unserem Herzen, merken wir die Güte Gottes und das leitet uns sofort zur Buße. Wenn wir merken, okay, ich habe gesündigt, das war richtig schlimm, ich erwarte eigentlich Verdammung, ja, mein Gewissen sagt mir, du hast Verdammung verdient, die ganzen Dämonen der Anklage, die der Teufel vorbeischickt, sagen, boah, jetzt wird Gott dich aber so richtig hassen und jetzt kannst du aber nicht mehr und so weiter. Und wenn wir dann in dem Moment erkennen, Jesus tritt für mich ein, auch für die Sünde, die ich gerade gemacht habe, und ich kann sofort zum Thron der Gnade gehen und werde Vergebung bekommen, okay, das ist Gottes Freundlichkeit, das ist Gottes Güte und das bringt mich zur Buße und das bringt mich zum Thron der Gnade. Und dann gehe ich zum Thron der Gnade und kriege ganz schnell Barmherzigkeit. Und das kann ich machen, weil Jesus da neben dem Vater steht und er sagt, ist okay, Vater, ich habe dafür bezahlt. Ich habe dafür bezahlt. Lass ihn kommen. Ich habe dafür bezahlt. Ich habe Vergebung für ihn erkauft. Du kannst ihm Vergebung geben. Okay, ich krieg Vergebung. Ja. Die ganzen Anklagegeister sagen mir, nein, 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 Gott wird dich hassen und das kannst du auf keinen Fall und du musst erst 3 Monate dich scheiße fühlen und in Selbstverdammung leben, 2 Wochen und dann kannst du vielleicht, ne, dann sind die anklagenden Geister vielleicht ein bisschen müde geworden und dann kann man sich zum Thron der Gnade vielleicht schleichen oder so. Nein, wir haben einen Hohepriester und der erinnert, so, der tritt für jede unserer Sünden ein und der kann mit uns mitfühlen. Und er weiß, dass wir, er kennt unsere Schwachheiten. Und deswegen können wir sofort gehen. So, und das, was Jesus für uns macht, und interessanterweise steht in Johannes 17, dass ihr sagt, Jesus, ich bete nicht für die Welt. Ich bete für die hier, für die Jünger, für die Christen und für alle, die so sind wie die. Ich bete für die. So, Jesus tritt für seine Brüder ein. Jesus, es steht nicht, dass Jesus für die Welt eintritt. Jesus tritt für seine Brüder ein. Dreimal dürft ihr raten, wer für die Welt eintreten darf. Ihr. Jesus tritt für euch ein. Ihr seid die Priester für die Welt. Denn wir sind berufen zu einem königlichen Priestertum. Ein heiliges Volk. Aha. So, wir sind also Priester für die Welt. Was muss ein Priester nochmal machen? Er muss Barmherzigkeit haben, mitfühlend sein mit den ganzen Schwachheiten. Und für die Sünde eintreten. Okay, jetzt sind wir in unserer Arbeit und unser Arbeitskollege will uns seine neuesten Pornovideos zeigen auf seinem Handy. Ja, was machen wir jetzt? Was passiert in uns? Oh Gott, Feuer und Schwefel auf ihn, sofort. Lass doch hier einen Blitz neben mir einschlagen. Bitte ziele gut, dass du nur ihn triffst. So, ja? Okay, das ist das Blut Abels. Vergeltung, Gerechtigkeit. Das ist der alte Bund. Das ist nicht das Herz Jesu. Ja? Wenn wir so, Gott, boah, wie kann er nur? Wie kann er nur? Weiß er nicht, dass das doof ist? Wahrscheinlich weiß er es schon oder wusste es mal irgendwann, hat sein Gewissen ordentlich ab, seine Sinne ordentlich abgestumpft. Jetzt weiß er es nicht mehr. Das ist ein gottloser Mann. David sagt zweimal, ich glaube im Psalm 37, warte mal, guck mal gut nach. Ja, im Psalm 37, Vers 1 und 7, ärgere dich nicht über den Gottlosen. Erzürne nicht über den, dessen Weg gelingt. So, was erwarten wir von einem Heiden? Der ist tot in seinen Sünden. Er sündigt den ganzen Tag. So, wir sind ziemlich dumm, wenn wir uns darüber aufregen, dass Sünder sündigen. Das ist ziemlich dumm. Wir verschwenden unsere Energie. Und wir brauchen auch nicht beten, dass Feuer vom Himmel fällt oder dass er beim nächsten Blitzer geblitzt wird. Die Jünger von Jesus wollten das einmal machen. Jesus ging in dieses Samariterdorf und als die Samariter merkten, hey, der will nach Jerusalem und der will nicht hier bei uns bleiben, haben sie ihm nichts gegeben. Und dann sagen die Jünger, komm Jesus, lass doch mal Feuer hier runterknallen. Und Jesus sagt, ihr wisst nicht, wessen Geisteskinder ihr seid. Also der Geist, der euch diese Idee gegeben hat, der hat mit mir gar nichts zu tun. So, ja, machen wir nicht. So, und ihr braucht euch gar nicht wundern. Ja, und Jesus sagt im Grunde so, ey, ihr müsst euch nicht wundern über die. Das sind Sünder und Sünder sündigen. Das ist nun mal, was Sünder machen. So, ja. Und wir sind die Priester für die Sünder. Wenn wir da rumlaufen und sagen, boah, kann er nur, weiß er nicht, dass man sowas nicht macht? Wie wagt er es nur? Boah, so ein dreckiger Sünder. So. Ab dem Moment, wo wir in diese Schiene kommen, ist es aus mit uns, sind wir keine Priester mehr. Wir können kein Priester mehr sein, weil ein Priester muss Mitleid haben und barmherzig sein. Und was muss ein Priester noch machen? Er muss für die Sünden vor Gott eintreten. So, ich muss mit der Sünde, die mein Arbeitskollege da macht, direkt zu Gott gehen und sagen, Gott, bitte erlass ihm das. Bitte vergib ihm das. Das ist meine Aufgabe als Priester. Und das macht Jesus. Jesus macht genau das Gleiche für mich. Ständig. Okay, Johannes 20. Vers 22. Und nachdem er, Jesus ist das, nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Jesus sagt übrigens nicht, ihr werdet Heiligen Geist empfangen. Es gibt so komische Leute, die glauben, das hier ist ein prophetischer Hinweis auf Apostelgeschichte 2 oder so. Blödsinn. Das ist Gegenwartsform. Jesus sagt, empfangt Heiligen Geist und er haucht sie an und in diesem Moment empfangen sie Heiligen Geist. Ist das so schwer? Nein. Ja, okay. Also, Jünger haben Heiligen Geist empfangen. So. Was passiert als nächstes? Was ist die Folge, dass sie Heiligen Geist haben? Das Allernächste, was Jesus sagt, welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Oh. Dadurch, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben, haben sie eine neue Vollmacht bekommen, nämlich Menschen Sünden zu erlassen oder zu behalten. Dieses Sünden erlassen oder Sünden behalten, ja, ist das Gleiche, was ein Priester macht. Wenn er zum Beispiel im Alten Testament für die Sünden des Volkes opfert, wenn er da ein Schaf killt, weil irgendjemand irgendwas gemacht hat. Dadurch, dass das Schaf gekillt wird, werden ihm die Sünden erlassen. Der Typ hat vielleicht gar nicht das Schaf des Priesters gekillt. Ja? Die Sünde hatte nichts mit dem Priester zu tun, aber der Priester hatte die Autorität, ihm die Sünden zu erlassen. Und das Blut des Schafes, das Blut von Böcken und Stieren, wir wissen, das hat keine Vergebung bewirkt, aber es hat die Sünde zugedeckt, sagt die Bibel, sodass dass die Sünde nicht zwischen dem Menschen und Gott stand, dass der Weg zu Gott frei war. Ja? Das ist was der Priester macht. Und nachdem die Jünger den Heiligen Geist bekommen haben und jeder Mensch, der den Heiligen Geist hat, hat diese Vollmacht, ein Priester zu sein, anderen Menschen für die Sünden der anderen Menschen einzutreten. Nicht nur für die Sünden, die andere Menschen an euch begangen haben, das ist sowieso klar, dass wenn jemand sich an euch vergangen hat, dass ihr ihm vergeben müsst, ja, das solltet ihr tun, es sei denn, ihr habt Bock auf die Folterknechte, die der Vater euch ausliefern wird, wenn ihr den anderen nicht von Herzen vergebt, sagt Jesus auch. Aber unsere Vollmacht reicht sogar so weit, dass wir den Menschen Sünden erlassen können, weil wir ein königliches Priestertum sind. Für die da draußen und auch für uns hier, natürlich. Ja. Was bedeutet das jetzt, wenn ich meinem Arbeitskollegen die Sünde erlasse? Bedeutet das, dass er keine Buße tun muss? Nein, er muss Buße tun. Er ist auch nicht automatisch wiedergeboren, sowas gibt es nicht. Ja. Aber es bedeutet, dass diese Sünde, die er da gerade begangen hat, dass die nicht noch zusätzlich zwischen ihm und Gott steht. Dass das Blut nicht noch lauter schreit. Wenn nämlich das Blut Abels ziemlich laut schreit, dann kann es sein, dass es unsere Gebete übertönt und Gott unsere Gebete nicht hört. Wenn so viel ungerechtes Blut, ja, da gibt es eine Menge Verse im Alten Testament, die genau das sagen. Eure Sünde schreit zu mir, was betet ihr, was bringt ihr Opfer, sagt Gott. Ich glaube in Jesaja oder Jeremia stehen eine Menge solcher Verse. So, ich kann euch nicht hören, wegen des Blutes, was an euren Händen ist. Das schreit nämlich zu Gott. Und es gibt eine Menge Verse bei den Propheten, die genau das sagen. Wo das Volk, das von sich aus beansprucht, gläubig an Gott gläubig zu sein und das Volk Gottes zu sein, genauso wie die Christen heute auch das beanspruchen, wenn sie wiedergeboren sind oder sonntags 2 Stunden im gleichen Raum sitzen mit anderen Christen, ja, und dann zu Gott kommen, ja Gott, guck mal, wir machen noch das ganze Zeug und so, bitte erhör jetzt mein Gebet. Und manchmal sagt Gott so, sorry, ich kann dich nicht hören, das Blut, was an deinen Händen ist, schreit lauter. Ja. Solche Menschen brauchen einen Priester, der ihnen die Sünden erlässt. Weil dann wird das Blut Abels nämlich verstummen. Und das Blut Jesu wird etwas Besseres reden, Barmherzigkeit. Und das ist überhaupt der Weg, der die Menschen zur Buße bringt. Wenn wir als Priester, wenn wir anfangen, unsere Vollmacht als Priester, anderen Menschen die Sünden zu erlassen, wenn wir anfangen, das auszuüben, dann sind wir ein Gefäß für die Güte Gottes und die Güte Gottes leitet zur Buße. Ja. Der beste Weg, jemanden zur Buße zu bringen, ist, ihm seine Sünden zu erlassen und danach dafür beten, dass Gott seine Güte über ihn ausschüttet. Das ist der schnellste Weg, um jemanden zur Buße zu bringen. Oder Gott benutzt mich als Gefäß für seine Güte und Gott schüttet seine Güte durch mich aus. Das habe ich vor einiger Zeit auf der Klassenfahrt erlebt. Das war ziemlich witzig so. Meine Schüler, die kennen mich ja und die wussten, okay, wenn sie mit mir auf Klassenfahrt fahren, gibt es abends Andacht. So, das war, alles andere war verhandelbar, aber das war nicht verhandelbar. So, ne? Alles andere, so. Und die mochten das eigentlich auch. Die hatten auch kein Problem. Die haben sogar verlangt, dass ich den Liederbücher mache, mitbringe oder die Lieder irgendwie kopiere und vervielfältige. Die wollten sogar Lieder singen. Okay, hat mich ein bisschen überrascht, aber gut. Die haben ein paar christliche Hillsong-Lieder im Musikunterricht gelernt. Okay, wollten sie singen. Gut. Als wir da auf der Klassenfahrt ankommen, es kann gut sein, dass meine Schüler das jetzt hören hier. Hallo. Falls irgendjemand von meinen Schülern das hier mithört, schönen Gruß an euch. Ihr wisst, wovon ich rede. Als wir da ankommen, dann an dem Heim, dann da waren noch 9 andere Klassen. Dann musste man so alle möglichen Sachen aufteilen. Und in dem Heim gab es einen Disco-Raum mit guten Anlage, Nebelmaschine und alles. Und dann fragen die anderen Lehrer mich so, und brauchst du mit deiner Gruppe, wann wollt ihr die Disco haben? Ich so, Disco brauchen wir nicht. So, bei uns gibt es jeden Abend Predigt, habe ich nicht laut gesagt. Damit sie mich nicht so für verrückt halten. Also nee, Disco brauchen wir nicht. Okay, habe ich denen den Abend gegeben. Gut, gleich am ersten Abend, die anderen Gruppen waren ein bisschen jünger, so 14-Jährige oder 15-Jährige, meine waren 15, 16. Um 9 Uhr, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sollte Andacht losgehen bei Herrn Richard. Und die andere Gruppe, die kleinen 14-Jährigen, hatten irgendwie mit ihrem Lehrer da um 8 Uhr die Disco angefangen. Okay, was machen meine Jungs? Oder ich glaube um 8:30 sollte es anfangen, genau. Meine Jungs interessiert das natürlich nicht, dass das nicht unsere Veranstaltung ist, sondern dass es eine andere Veranstaltung ist. Das juckt die überhaupt nicht. Das Einzige, was die interessiert, sind die 14-jährigen Mädels, die da rumtanzen und die alle da rein und erstmal angefangen da die Mädels aufzureißen. So. Ne? So, dann irgendwann eine halbe Stunde später kommen die alle hoch. Okay, Herr Richard, wir wollen jetzt Lieder für Jesus singen. Wir waren gerade Mädels, das haben die natürlich nicht so gesagt. Ne? Und der Teufel hat natürlich dafür gesorgt, dass ich das erfahre, was die gerade gemacht haben. Und Herr Richard kommt in eine Situation, in der eigentlich die ganze Klassenfahrt stand. Richte ich sie jetzt? Verurteile ich sie jetzt? Ärgere ich mich über die Gottlosen? Oder erlasse ich ihnen ihre Sünde? Oder bin ich ein Priester für sie? Oder plädiere ich für Barmherzigkeit? So, ja. Das geht doch nicht. Er ist da mit Mädels rumknutschen und jetzt hier für Jesus Lieder singen wollen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist nicht christlich, das haben wir nicht gelernt so in der Gemeinde. So, ne? Das waren die ganzen Gedanken, die mir kamen. Und am liebsten hätte ich denen den Hintern versohlt, wenn es nach mir ginge. Aber ich habe schon gelernt, dass es ganz gut ist, wenn es nicht immer nach mir geht. Und deswegen sagt Jesus, dass wir uns selber verleugnen sollen, damit die Leute von mir geschützt werden ein bisschen mehr. Wenn ich mich selbst verleugne, ist das ganz gut für die anderen. Aber ich war in dieser Situation und jeder von euch ist jeden Tag in dieser Situation, ja, wo man entweder richte ich, verurteile ich, fordere ich Gerechtigkeit oder bin ich ein Priester, erlasse ich die Sünden, vergebe ich, fordere ich Barmherzigkeit. Blut Abels oder Blut Jesu. So. Und Jesus sagt mir, der Heilige Geist sagt mir im Moment, wehe, du richtest. So. Und Greg sagt mir, oder hier uns ständig, er hat immer diesen Spruch, ne? Whom you judge, you have no ministry for. Wen du richtest, für den hast du keinen Dienst mehr. Du kannst ihm nicht mehr helfen. Sobald du eine Person gerichtet hast in deinem Herzen, kannst du ihr nicht mehr dienen geistlich. So, und dieser Spruch schwirrt mir die ganze Zeit im Kopf. Wenn du die Jungs richtest, ist dein Dienst für sie vorbei. So, okay, Jesus, ich erlasse ihnen ihre Sünde. Ich finde das doof, was sie machen, aber ich erlasse ihnen ihre Sünde. So, Barmherzigkeit, Jesus. Okay, Barmherzigkeit für die. So, ne? So, wir machen Lobpreis und die Gegenwart Jesu kommt. Und in meiner Klasse, Mann, da sind über die Hälfte, die wissen noch nicht mal, wie eine Kirche von innen aussieht. Und ich vermute mal, 3/4 sind überhaupt keine Christen, gar nicht wiedergeboren. So, und nur so wirklich ein paar. Und die Gegenwart Jesu kommt und ich mache mit dem Haufen Heiden da Lobpreis. Und ich denke so, Jesus, du, das ist aber nicht normal, dass du kommst, ne? Wo hier so viele unfromme Leute eigentlich versammelt sind. Das hat mich ein bisschen gewundert. Am zweiten Tag. Es passierten ständig so Sachen, wo ich dann höre, der macht da Blödsinn, so, ne? Und ich, dann kommen so Gedanken, boah, 2 Jahre hast du dich voll gepredigt und die wissen eigentlich ganz genau, was gut ist und was falsch ist. Warum machen die das? So, ne? Und dann gibt es auch so ein paar Mädels immer, die dann ständig die Jungs in Versuchung bringen. Und die Jungs, vorher, ne, betet man noch mit denen und eine halbe Stunde später sind die schon ganz woanders. So, wissen die nicht, so, ne? Und ständig ist man in dieser Situation. Richten, Vergeltung oder Barmherzigkeit, Sünden erlassen. Und Jesus hat mich jedes Mal daran erinnert, so, erlass ihnen die Sünden. Erlass ihnen die Sünden. Sei ein Priester für sie. Vergib ihnen. Bring die Sünde vor Gott. Okay, ich nehme deren ganze Sünden. Jesus, Vater im Himmel, Jesus hat für die Sünden bezahlt. Das Blut Jesu hat dafür bezahlt, ich erlasse ihnen die Sünden. Ich habe die Vollmacht dazu. Jeder, der den Heiligen Geist hat, hat die Vollmacht, sagt Jesus. Jesus sagt nicht, wer in der katholischen Kirche ein Priester ist, hat die Vollmacht. Das kann ich da leider nicht finden. Jesus sagt doch nicht, Sünden vergeben oder Sünden erlassen ist etwas, was nur irgendwelche Priester oder irgendwelche anderen Denominationen machen dürfen, ihr, meine lieben Jünger, aber nicht. So, das ist alles völliger Blödsinn. Jesus sagt hier, nachdem die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Sünden behaltet, dem sind sie behalten. Okay, ich bin die ganze Zeit auf Klassenfahrt da, am Sünden erlassen jeden Tag und Abend. So, und was passiert? Die Gegenwart Jesu kommt, so wie hier bei uns in der Gemeinde im Lobpreis, mit einem Haufen Heiden. Habe ich noch nie vorher erlebt. So, ja, warum? Weil die alle so toll waren? Nö. Nein. Aber weil Gott durch die Barmherzigkeit kommen konnte, weil da ein Priester die Sünden, weil die Sünden, die sie immer wieder begangen haben, die standen nicht gegen sie. Ja. Und ja, anderes Beispiel, da kommen ein paar Typen dann, Klassenfahrt auch, kommen und sagen, ja, Richard, das war abends, es gab wieder ziemlich lange Predigt, war ziemlich emotional. Richard, wir sind emotional ziemlich durcheinander, dürfen wir rauchen? Eigentlich dürfen sie nicht rauchen, die haben vorher unterschrieben, dass ich sie nach Hause schicken darf, wenn sie rauchen und Alkohol nehmen und sonstige Stoffe konsumieren. So, und die sind natürlich, ich weiß natürlich, das sind alles Suchtis, die können nicht einfach so aufhören. Ich weiß natürlich, die sitzen da alle mit Schmacht und, ne? Und, naja, ich habe doch keinen Bock, den ganzen Tag hinterher zu laufen. Die dürfen sich alleine vom Gelände wegbewegen. Ich weiß doch, dass sie sowieso rauchen, wenn die da heimlich weggehen. So, ich bin doch nicht blöd. Denkst du, was machst du jetzt? So, gerade eben war die Gegenwart Jesu da, aber so richtig. War immer noch da, war überall im ganzen Haus da zu spüren, zumindest ich konnte sie spüren, wahrnehmen. So, und total viele Leute waren voll getoucht von der Predigt, einige waren am Heulen und so, Jesus war voll da, bis spät in die Nacht, Seelsorgegespräche, das war total cool. Ne? Und jetzt kommen die und sagen, Herr Richard, wir wollen rauchen. So. Ja, nee, rauchen geht aber nicht. Ich schick euch da nach Hause. Ihr habt alle so einen Zettel unterschrieben, dass ihr das nicht machen werdet. So. Ich so, okay, Gott, was mache ich jetzt? Ja? Dann sage ich so, okay, ich gehe mit euch zusammen, ich gehe mit euch runter, ich beaufsichtige euch und ihr dürft eine Zigarette rauchen und dann gehen wir wieder alle zusammen hoch. Ja? Da waren noch mehr. Ne? So, wenn einer an der Schule fragt, da sind immer noch 5, 6 andere, die sich nicht trauen. Okay, dann, ich gehe da mit, keine Ahnung, mit so ein paar Leuten runter. Und die rauchen alle und der Richard steht da so und guckt sich das alles an. Ist natürlich total entspannend, so zu rauchen, wenn man vom Lehrer beobachtet wird, ne? So. So, und dann, Herr Richard, warum erlauben Sie uns das eigentlich? Die nächste Frage. Und ich denke so, ja, gute Frage. Gute Frage. Gott, kann ich bitte eine Antwort kriegen? Und Gott hat mir die Antwort gegeben und das kam dann so und sagst so, ja, weil Rauchen ist jetzt gerade nicht euer Hauptproblem, ihr habt ganz viel schlimmere Probleme und Rauchen ist nur eine Ersatzbefriedigung für eure eigentlichen Probleme. Also, okay, die gucken mich so an, ich sag so, danke Jesus, das war gut. Ja, und dann, aber das Interessante kommt jetzt, ne? Und während ich das so sage, erlasse ich all den Schülern, die da sitzen und rauchen, erlasse ich ihnen ihre Sünden. Ja? Und Rauchen war wirklich nicht deren Problem. Einige von denen haben Sachen zu Hause erlebt, die sind überhaupt nicht schön. Und 14, 15, 16-Jährige sind überhaupt nicht, sollten sowas überhaupt niemals in ihrem Leben erleben und sind nicht in der Lage, mit sowas fertig zu werden. Ja? So, die haben wirklich, einige von denen haben wirklich, und es ist ein Wunder, dass sie nur rauchen und nicht noch andere Sachen machen. So. Und während ich dann so da stehe, erlasse ich ohne dass ich das laut ausspreche, ich erlasse ihnen ihre Sünden. Ich bin da ein Priester für die. Jesus, erlasse ihnen das, bitte vergib ihnen das. Das ist alles, ne? Ich erlasse ihnen die ganze Zeit ihre Sünden. Und dann sagt eine Person, ich fühle mich voll verdammt hier. Ich fühle mich voll schlecht, hier so vor ihnen zu rauchen. Und ich sage so, ist okay, ich habe das erlaubt, mach jetzt, genieß deine Zigarette, das ist alles okay. Ja, das ist wirklich, ne? So, ich sag so, das ist überhaupt nicht so, Rauchen ist wirklich nicht euer Hauptproblem, ja, ne, viel. So, Jesus hat klar gezeigt bei einigen, was das Hauptproblem war und was dann, ne. Und während ich das so sage, komm, genieß deine Zigarette, ist okay, so, ja, bete ich wieder für sie, für die Person. Ja, so, es ist, und ich erkläre ihr so, es ist überhaupt, ich verdamme dich nicht, ich richte dich nicht, ich mache überhaupt keine Vorwürfe, es ist meine Verantwortung, mach. So, ne? Und während ich das mache, erlasse ich ihr ihre Sünden. Still, sodass sie nicht denkt, was macht ich denn da für bescheuerte Sachen. Und kurz nachdem ich das so in Gedanken gebetet hatte, erlasse ich ihre Sünden, sagt diese Person einfach, oh, ich fühle mich so erleichtert. Und ich gucke so, ich wundere mich so, oh, okay, interessant. So. Das ging aber schnell, Gott. So, ne? Und später fing Gott an, mir zu erklären, was dann wirklich passiert, wenn ich Menschen die Sünden erlasse. Nämlich, wenn ich, Jesus, warum ist keine Verdammnis für uns, wenn wir in Christus sind? Weil Jesus uns ständig die Sünden erlässt. Weil Jesus das macht, hört die Verdammnis auf, zu uns zu sprechen. So, als ich anfing, ein Priester für diese Person zu sein und für sie einzutreten und ihr die Sünden zu erlassen, hörte die Verdammnis auf, zu ihr zu sprechen. Und die ganzen anklagenden Dämonen mussten ihre Klappe halten. Und sie fühlte sich erleichtert und nicht mehr verdammt. Und ab dem Moment, wo diese Stimme der Verdammung aufhört, zu einer Person zu sprechen, ist der Weg zur Buße wird auf einmal frei. Und dann kommt der Moment, wenn sie dann Güte erlebt, Freundlichkeit erlebt, dann fängt die Sonne an, ihr Herz zu schmelzen. Und diesen Mantel der Sünde, man klammert sich dann nicht mehr so fest an diesen Mantel der Sünde. Der wird dann so, ist eigentlich doch nicht so cool. So, ja. Das passiert. Wenn wir Menschen Sünden vergeben und Sünden erlassen, dann hört das Blut Abels auf zu schreien. Dann hört diese Verdammung auf, zu den Leuten zu sprechen. Die wird dann für eine Zeit lang von ihnen weggenommen oder verstummt. Und dann wird, das ist, die Leute sind dann auf einmal viel eher in der Lage, zu Gott zu kommen, von Gott zu hören. Und sie kommen dann, wenn sie danach die Güte Gottes erleben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr Herz schmilzt, dass ihr Herz weich wird, dass sie zur Buße kommen. Ja. Und das war an diesem praktischen Beispiel, deswegen habe ich das erzählt, weil das war das für mich selber das erste Mal, wo ich das praktisch, ich habe es erst gelernt, so erlebt und nachher überhaupt erst verstanden, was da wirklich passiert ist. Ich wusste nur, ich muss die Sünden erlassen. All das, was ich jetzt so sage über Priester und so, das wusste ich zu dem Moment noch gar nicht. Das habe ich erst jetzt im Nachhinein verstanden. Aber genau das passiert. Wem ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Ich hätte jeden Tag mehr als einmal da die Chance zu sagen, oh Jesus, zeig ihnen, dass das nicht richtig ist. Zeig ihnen doch, dass sie richtig schlecht sind. Ja, aber das haben die Dämonen ihnen schon gesagt, ständig, dass sie richtig schlecht sind. Die ganze Zeit haben sie die verklagt. So, und das war nicht das, was sie brauchten. Ja. Was sie brauchten, war jemand, der für ihre Schwachheiten eintritt. Jemand, der mitfühlen kann mit ihren Schwachheiten. Jemand, der voller Barmherzigkeit ist. Ja. Und das Dümmste, was Christen machen können, ist, wenn Christen sich über die Sünden von anderen aufregen. Oder sogar Internetseiten darüber schreiben. Oder Bücher. Das ist das absolut Dümmste, was wir machen können. Wir sind dazu berufen, ein Volk von Priestern zu sein. Ein heiliges Priestertum zu sein, ein königliches Priestertum zu sein. Wir sind dazu berufen, Priester für die Welt da draußen zu sein. Jesus ist ein Priester für uns. Wir sind ein Priester für alle, die da draußen. Und dieses nette christliche babylonische System hat uns so gedrillt, dass wir rumlaufen und auf alle mit dem Finger zeigen, wie kannst du nur, ba. Und wir sind keine Priester, sondern wir sind Ankläger. Wir sind nicht Leute, die für die Sünden der Sünder eintreten, sondern wir sind Leute, die noch mithelfen, die Verdammnis noch größer machen, anstatt dass wir für sie eintreten, dass die Verdammnis von ihnen genommen wird. Und so sind wir trainiert worden, ich auch. Ja. Und dann kommen wir zu Gott und dann werden wir Heiligkeitsprediger und dann schlagen wir mit der Bibel und mit der Wahrheit auf die Leute ein. Super. Hilft ja ganz toll. Der Teufel freut sich. Ja. Das geht nicht. Und das muss sich ändern. Und komischerweise sind solche Verse wie Johannes 20, Vers 23 irgendwie tabu in evangelischen Kreisen in Deutschland, weil das ist ja irgendwie... keine Ahnung, ein katholischer Vers, oder das haben die Katholiken ja irgendwie für sich beansprucht, so ein Quatsch. Ja? Jeder, der den Heiligen Geist hat, hat die Vollmacht, Sünden zu erlassen. Und jeder, der wiedergeboren ist, ist dazu berufen, ein Volk, ein Priester zu sein für die Welt. Und Jesus bittet nicht für die Welt, sondern er bittet für uns, sagt er in Johannes 17. Und an der Liebe wird die Welt erkennen. So, und Gottes, ja, an der Liebe wird die Welt erkennen, an der Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Als Priester ist es unsere Hauptaufgabe, den Sündern die Sünden zu erlassen und für sie einzutreten. Und wenn wir Sünden behalten, dann bleibt die Anklage, die Verurteilung, die gegen die Menschen besteht, die bleibt bestehen. Das Blut Abels schreit gegen die Menschen. Wenn wir die Sünden erlassen, verstummt das Blut Abels. Und dann spricht das Blut Jesu, was Besseres spricht als das Blut Abels. Jesus hat genau das am Kreuz getan für uns und für die Menschen. Jesus sagt, in Lukas 23, 34, vergib ihnen, Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Wort, Jesus vergibt ihnen. Ja? Jesus vergibt den Menschen, die ihm das angetan haben. Stephanus tut genau das Gleiche. Apostelgeschichte 7, Vers 20. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Was sagt Stephanus da? Gott, tu doch so, behandle diese Menschen doch so, als ob sie diese Sünde, dass sie mich steinigen und die dir, dem Heiligen Geist, widerstehen, behandle sie doch als solche Menschen, die diese Sünde nie getan hätten. Behandle sie als Menschen, die diese Sünde, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Tu so, als ob sie diese Sünde nie getan haben. Das betet Johannes. Er erlässt den Leuten, die ihn gerade umbringen, ihre Sünden. Und wisst ihr, was kurze Zeit später passiert? Da tut einer von denen, die da standen, Buße. Und zwar wie noch? Und wird vom Saulus zum Paulus. Und das passiert nicht einfach so. Und man fragt sich ja, oder jeder, der, ich habe mich immer gefragt, Gott, wieso passiert bei Paulus so etwas und bei allen anderen nicht? Warum ist bei Paulus der Weg offen, dass du da wie mit so einem Licht ihn da umhaust und warum haust du die anderen nicht um? Wahrscheinlich hat das was damit zu tun, dass Stephanus dem die Sünden erlassen hat und für diesen eingetreten ist. Natürlich musste Paulus auch selber eine Entscheidung treffen. Aber das ist die Frucht. Das ist die Frucht davon, dass Stephanus da als Hohepriester agiert, dass er sich für Barmherzigkeit entscheidet und nicht für Gericht. Joel 2, Vers 17. Joel ist verschwunden. Ja. Nicht ganz. 40. Joel 2, Vers 17. Die Priester, also Gott redet hier, und Gott sagt genau, was die Priester tun sollen. Die Priester, die Diener des Herrn, sollen zwischen der Halle und dem Altar weinen und sagen. Also weinen bedeutet schon mal Barmherzigkeit. Man kann, wenn man ein hartes Herz hat, kann man nicht weinen. Oder man kann höchstens Tränen des Selbstmitleids weinen. Man kann für sich um sich selber heulen, aber man kann nicht für andere weinen. Wenn man ein hartes Herz hat, kann man nicht für andere Menschen weinen. Die Priester, die Diener des Herrn, sollen zwischen der Halle und dem Altar weinen und sagen, Herr, habe Mitleid mit deinem Volk und gib dein Erbteil nicht der Beschimpfung preis, dass die Heidenvölker über sie spotten. Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist nun ihr Gott? Nur was sollen die Priester machen? Oh Vater, das Volk ist so voller Sünde. Wie können sie nur? Ach, die kennen doch dein Gesetz. Nein, das sollen sie gerade nicht machen. Sie sollen dem Volk für das Volk eintreten. Die sollen Barmherzigkeit haben. Herr, habe Mitleid. Schone dein Volk, Gott. Ja. Und was passiert, wenn sie das tun? Vers 18, dann gerät der Herr in Eifer für sein Land und hat Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr wird antworten und seinem Volk sprechen. Und dann kommen Segen und Segen und nochmal Segen. So, das ist ziemlich klar, oder? Das ist jetzt irgendwie kein Geheimnis irgendwo in der Bibel, dass die Priester das machen sollen. Und was Gott von Priestern verlangt. Gott verlangt von den Priestern, dass sie für die Sünden anderer Menschen eintreten und nicht mit dem Finger auf die Sünden zeigen oder den Kopf schütteln und sagen, ach, wie können sie nur? Oder sie richten und kritisieren und noch mehr verurteilen. Und interessanterweise sagt Jesus in Matthäus 23 zu einigen dieser Priester, vor allem zu den Pharisäern, er sagt, siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Und einige werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels, des Gerechten, bis zum Blut Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen Tempel und Altar getötet habt. So, das religiöse System bringt die Leute um im Haus Gottes. Die wahren Priester Gottes, die weinen für das Volk. Dieses religiöse System bringt die Leute um. Wenn wir mit dem Finger zeigen auf die Sünder, wenn wir sie richten und den Kopf über sie schütteln, dann sind wir ein Teil von diesen Pharisäern. Und das, ja, und wir sind dabei, sie zu töten. In der Kirche. Und Jesus sagt, und Gott sagt zu den, ihr Priester, ihr sollt zwischen Halle und Altar, ihr sollt da weinen. Ihr sollt die nicht umbringen. Und ihr sollt nicht schlecht über die reden und den Kopf über sie schütteln. Ja. Aber die Pharisäer haben genau das gemacht. Die haben die umgebracht. Die haben sich. Und das zeigt ganz genau so, welche Herzenshaltung ist in uns. Das offenbart unser Herz. Wenn wir Leute kritisieren, richten, wenn wir Vergeltung fordern, wenn wir uns über die Sünden ärgern, über die Sünden der Gottlosen ärgern, dann haben wir nicht das Herz Jesu. Und dann sind wir keine Priester. Und dann leben wir irgendwo im alten Bund. Nach Auge um Auge, um Zahn um Zahn. Da gibt es nur ein kleines Problem. Das Maß, was wir anlegen, wird auch auf uns angelegt werden. Und wenn unser Maß, das wir auf andere anlegen, Auge um Auge, Zahn um Zahn ist, dann gibt es für uns auch Auge um Auge, um Zahn um Zahn. Und meistens kommen wir da nicht so gut bei weg. Ja. So, wir haben jeden Tag mehr als einmal die Entscheidung wahrscheinlich, ob wir als Priester handeln oder ob wir als ein Verdammer, ein Ankläger handeln, ob wir als ein Richter handeln. Ja, wir haben die Wahl, ob wir Barmherzigkeit fordern für die Person oder ob wir Gericht fordern. Wir haben die Wahl zwischen dem Blut Abels oder zwischen dem Blut Jesu, was Besseres redet als das Blut Abels. So, jedes Mal, auch in der Gemeinde, haben wir die Wahl. Wenn wir sehen, wie unser Bruder sich versündigt, oder wenn wir sehen, wo Christen, die wir kennen, Dinge machen, die überhaupt nicht in Ordnung sind, ja, was machen wir dann? Erlassen wir ihnen die Sünde? Oder behalten wir ihnen die Sünde? Wir haben diese Vollmacht. Bringen wir die Sünde, handeln wir als Priester und bringen diese Sünde zu Gott und sagen, Gott, rechne ihnen die Sünde nicht an. Erlass ihnen die Sünde. Und schütte deine Güte über sie aus. Oder gehen wir und sagen, du bist mir ein Anstoß. So wie du, was du hier machst, das ist mir ein Anstoß. Das geht nicht. Oder noch schlimmer, wenn wir nicht direkt zu der Person gehen, wenn wir zum Gemeindeleiter oder zum Ältesten gehen, ja, die und die Person ist mir ein Anstoß, kannst du das bitte denen sagen? Oh, sorry, das geht gar nicht. Ja? Wisst ihr, was Jesus über die Anstöße sagt? Matthäus 13. Da erklärt Jesus das Gleichnis vom Unkraut. Und da sagt er in 40, gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Anstöße, alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. So, dieses Wort für was Ärgernisse, Anstoß übersetzt ist Skandalos. Beleidigt sein kann man das auch übersetzen. Ja, alle, die beleidigt sind. Ja. Psalm 37, Vers 1 und 7, erzürne nicht, ärgere dich nicht über den Gottlosen, über den Sünder. So, wenn wir beleidigt sind, weil Bruder XY sich nicht unserer Erwartung gemäß verhält, dann war's das mit unserem Priesterdienst für Bruder XY. Dann sind wir kein Priester mehr. Ja, dann können wir nur noch Ankläger sein. Oder wir können schmollen. Aber Jesus wird alle, die schmollen und alle, die beleidigt sind, aus seinem Reich entfernen. Ganz ehrlich, das habe ich nicht da reingeschrieben. Ja. Und wir müssen heute eine Entscheidung treffen. So. Ich meine, wie wollen wir unseren Priesterdienst annehmen oder nicht? Wollen wir Sünden behalten oder erlassen? So, jeder steht vor dieser Entscheidung. Ja. Vater im Himmel, danke, dass deine Güte uns zur Buße führt. Danke, dass Jesus, dass du für uns eintrittst. Danke, Jesus, dass du jetzt für unsere Sünden eintrittst. Für unsere alle Sünden, die uns jetzt schon bewusst sind und für die, die uns nicht bewusst sind. Danke, dass der Weg jetzt zu dir absolut frei ist. Danke, dass die Verdammung jetzt aufhört zu sprechen. Und danke, dass alle anklagenden Geister jetzt ihre schweigen müssen in Jesu Namen. Ihr müsst schweigen. Jesus, du trittst für uns ein. Und es ist keine Verdammung in Christus. Es ist keine Verdammung in Christus. Und der Weg zum Thron der Gnade ist absolut frei, dass wir Barmherzigkeit bekommen dort. Vater im Himmel, dieser Priesterdienst ist etwas, wovon wir keine Ahnung haben. Und wir wurden genau in dem Gegenteil trainiert. Und wir möchten dich heute bitten, dass du uns von heute an beibringst, wie wir Priester sein können. Für alle, die Sünde haben. Für alle, die nicht perfekt sind. Trainiere uns ab heute. Wir wollen uns dafür entscheiden. Trainiere uns, Priester zu sein. Vergib uns all unser Richten, all unser Kritisieren, all unser Kopfschütteln, all unser Wie können sie nur? Vergib uns all unser Beleidigtsein, unser Anstoß nehmen. Vergib uns, dass wir so dumm waren und uns über die Sünder geärgert haben oder erzürnt haben über die. Wir erlassen ihnen die Sünden, Vater. Wir wollen es lernen, als Priester hier auf diesem Planeten rumzulaufen. Und wir wollen die Verdammnis und die Verdammung und die Anklage, die gegen die Leute besteht, nicht noch verstärken. Und wir wollen, dass das Blut Abels schweigt. Und danke für dein Blut, was Besseres redet. Dein Blut spricht Barmherzigkeit für uns und für alle anderen Menschen. Es spricht Barmherzigkeit. Danke, Jesus, dass die Barmherzigkeit über Gericht triumphiert. Amen. Hast du ein Lied? Jesus' blood never fails me.
We have made. denke, wird er uns ziemlich deutlich heute gemacht, wie wichtig es ist, dass wir Barmherzigkeit wollen. Dass wir Barmherzigkeit wollen und dass er ein Volk braucht und dass dieses Land und dass die Gemeinde ein Volk braucht, was Barmherzigkeit will. Was Barmherzigkeit für alle will. Und Gott braucht Hände, Gott braucht Augen, Gott braucht einen Mund, Gott braucht Füße auf dieser Welt und das ist sein Leib. Ja, und Gott wird nichts außerhalb seines Leibes tun in den letzten Tagen. Und deswegen sind wir Botschafter seiner Stadt, die sagen, lasst euch versöhnen mit Gott.
Ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel, den wir heute gehört haben, wo wir wirklich Menschen, die wir lieben, Menschen, wo wir überfordert sind, Menschen, wo wir die uns wichtig sind, aber Menschen, die uns auch unwichtig sind und die uns ein Dorn sind, die uns ein Anstoß sind, wo wir, wenn wir Barmherzigkeit üben, dass da uns in der unsichtbaren Welt sehr, sehr, sehr vieles sich tun wird. Wo das Blut Jesu dann schreien wird. Wo das Kreuz verherrlicht wird. Und Gott hat eine Leidenschaft dafür, für Barmherzigkeit. Barmherzig und gütig ist der Herr. Langmütig, voll Geduld, voller Liebe. Und genau das möchte er in uns haben, in jedem von uns. Und das ist voll die gute Nachricht. Weil es ist viel, viel schöner, wenn man Barmherzigkeit üben muss, als wenn man hart sein muss. Aber ich finde es viel, viel schöner, mit meinen Kindern gütig zu sein, als wenn ich streng sein muss. Das ist eine gute Botschaft. Wenn wir einander die Sünden vergeben, wenn wir einander loslassen, ohne sogar, dass der andere zu uns kommt und um Vergebung bittet. Das geht nochmal über das hinaus. Er kommt gar nicht. Vielleicht kommt er irgendwann, aber er kommt. Vielleicht gar nicht, kommt er gar nicht. Aber wir sind bereit, zu erlassen, zu vergeben, sogar die Schuld von Menschen, die Menschen gar nicht gegenüber uns begangen haben. Und das verändert die Atmosphäre. Ne? Helmut hat nicht alles erzählt, was auf der Klassenfahrt passiert ist. Die haben alle geheult, Jesu Gegenwart war da und das ist voll gut. Ja? Und das ist ein Schlüssel. Und ich glaube, jeder von uns hat Menschen im Kopf gehabt, denen er die Sünden erlassen kann. Ich habe mindestens 3, 4 gehabt, wo ich das brauche. Und ganz ehrlich, in mir, es gibt Dinge in mir, die wollen es nicht. Die wollen Gerechtigkeit. Die wollen, dass die bestraft werden, was sie mir angetan haben. Vor allem, wenn es um mich geht. Es ist viel einfacher, wenn meinem Bruder jemand was angetan hat, kann ich relativ einfach dem die Sünde lassen. Ne? Also wenn das jetzt irgendein böser Junge kam und hat meinen Bruder geschlagen, glaube ich, fällt es mir jetzt leichter, Sünden zu lassen. Aber wenn er mich erzählt von mir hat, dass ich nicht so toll bin, gefällt mir das nicht so. Aber genau das ist die Wurzel, die wir ziehen müssen, wo wir einander die Sünden vergeben und wo es uns auch Spaß macht. Deswegen übt das bis Sonntag. Ne? Und macht das jeden Tag. Wer hat heute Stift und Zettel gehabt? Okay, Amen, ein paar Leute sind gehorsam. Gut, dann schreibt doch, euch sind Dinge gekommen im Kopf, schreibt doch bitte auf, wem ihr die Sünden erlassen sollt. Dann könnt ihr Sonntag, schaut ihr, wie sich das verändert hat. Gott segne euch und bis Sonntag. Genau.